Der junge Salomo wird nachts im Traum in eine klassische Märchenszene hineingeführt. Sie kennen das vermutlich, in vielen Märchen hat der Mensch meist drei oder hier einen Wunsch frei. Und meistens geht es schief. Die Wünsche bzw. deren Erfüllung verheddern sich ineinander und am Ende bleibt nichts. Das ist natürlich eine tiefe Weisheit, dass Menschen mit ihren spontanen Wünschen meist an oberflächlichen Werten hängen bleiben. Gott nennt sie ja auch Reichtum, Ehre, Vernichtung der Feinde und langes Leben, also Longevity, sagt man heute. Und Salomo spricht die wesentliche Bitte aus. Die Bitte um das hörende Herz. Und die wird von Gott, der geradezu begeistert ist davon, erfüllt. Um das zu verstehen, sollte man vielleicht eine Unterscheidung des Paulus bemühen, von dem wir ja in den letzten Wochen immer aus dem Römerbrief hören. Paulus unterscheidet zwischen einem psychischen Menschen und einem geistlichen Menschen. Der psychische Mensch sind wir alle. Unsere Gefühle, unsere Psyche ist bestimmt von dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, was uns geprägt hat und was wir jetzt erleben. Und die Stimmungen und Gefühle, die kennen meistens eine Wellenbewegung. Und der geistliche Mensch ist nach Paulus derjenige, der durch die Gefühle hindurch hört auf die Stimme des göttlichen Geistes, der sich mit uns vereinen will. Und das ist das hörende Herz. Und es ist die Herzmitte jüdischer Spiritualität. Höre Israel, hat Jesus Tag für Tag gebetet. Und das hat ihn zuinnerst geprägt. Also Glaube, das ist die Aussage dieser ersten Lesung, ist dieses Hören, dieses über sich hinaus Hören und mit manchem auch aufhören, weil man hinaufhört. Und wir sollten uns alle fragen, was bestimmt mich in meinem Handeln? Sind es nur die Gefühle, die ich so wahrnehme, oder ist es dieses tiefere Hören? In der Politik geht es ja meistens um Stimmungen, um Wohltaten. Und man hat den Eindruck, wenn der Wohlstand stimmt, wenn die Sicherheit gewährleistet ist, dann ist alles in Ordnung. Die Politik kann sich natürlich nicht um die letzten Werte kümmern, aber es sollte manchmal durchschimmern, dass der Wohlstand, die Sicherheit auch gefährlich werden können. Sollen wir noch mehr Autos produzieren, damit die Staus noch angenehmer werden? Sollen wir noch mehr Raketen bauen, weil wir allein auf Militär vertrauen? Und sollen wir noch mehr konsumieren, damit es zum Klimakollaps kommt? All das zeigt uns über den Tag hinaus, durch die äußeren Ziele, Wünsche hindurchhören, auf das Umfassendere, ist für uns als Einzelne wie auch als Gesellschaft ganz, ganz entscheidend. Und vielleicht müsste man mit manchem wirklich sagen, Stopp, um des tieferen Hörens willen. Also der erste Schritt zum Glauben, höre Israel. Der zweite Schritt, Glaube ist immer eine aktive Suchbewegung. Auch das Hören ist nicht etwas rein Rezeptives, was ich nur sozusagen über mich ergehen lasse, indem ich die Ohren spitze. Das Hören schon ist etwas enorm Aktives. Und von dieser Suchbewegung erzählt das zweite Gleichnis vom Perlenkaufmann. Das spielt sozusagen im großbürgerlichen Milieu. Einer, der auf Fernreisen gehen kann und für sein Geschäft einkauft. Und als Kenner sieht er vielleicht auf einem Markt in Ägypten oder sonst wo, das ist eine ganz wertvolle Perle. Und weil er danach gesucht hat, erkennt er sie und ergreift die Gelegenheit und kauft sie. Auch Jesus sagt immer wieder, ergreift das, was ich euch darbiete, die Botschaft vom Reich Gottes. Aber wenn man das Gleichnis weiterdenkt, selbst wenn er ein großes Geschäft macht mit dieser einen Perle, er muss weitersuchen. Und so ist es auch im Glauben. Jede Suchbewegung, die an ihr Ende kommt, braucht wieder eine neue. Aber das ist der zweite Schritt, um wirklich zu glauben, ein suchender Mensch zu bleiben. Auch wenn man gefunden hat, gerade dann erst den Mut haben, wieder neu zu suchen. Und ein weiteres Element entschlüsselt uns das erste Gleichnis. Das spielt in einem ganz anderen sozialen Milieu, offenbar ein Tagelöhner, der mit seinem Ochsen oder Rind ein Feld pflügt und plötzlich merkt, das Tier bricht ein und da klackt etwas. In einem Land wie in Israel, das oft von Kriegen überzogen wurde, war es üblich, das Geld durch Vergraben zu sichern. Und wenn man den Krieg nicht überlebt hat, dann lag es halt im Boden. Das Extravagante an diesem Gleichnis ist, dass der Tagelöhner das eigentlich dem Eigentümer hätte melden müssen. Er bewegt sich nicht nur am Rande der Legalität, das ist gewagt illegal. Und trotzdem, der Fund, den er gemacht hat, der ist so berückend, dass er nur sagt, nichts wie hin, den Acker muss ich kaufen. Auch das sagt etwas über den Glauben, dass wir in unserer Suchbewegung des Glaubens hoffentlich immer wieder überraschende Entdeckungen machen, die sich fast wie ein Schatz anfühlen und dafür wirklich alles einsetzen. Nicht nur die innere Suchbewegung, sondern alles tun, um diesen Schatz zu bekommen. Der nächste Schritt war das. Und jetzt kommt das Gleichnis vom Fischernetz. Fische können nichts dafür, ob sie bekömmlich oder nicht bekömmlich sind. Wir als Menschen können unseren Teil beitragen. Bist du bekömmlich oder bist du unbekömmlich? Also, es liegt an unserer dauerhaften Lebensentscheidung. Das sagt dieses Gleichnis. Am Ende fällt der Baum so, wie er gewachsen ist. Am Ende kommt das zum Vorschein, was sich ein Leben lang aufgeschichtet hat. Und das ist sozusagen der Ausblick des Glaubens. Das Hören war immer schon über uns hinaus. Und das ist nun der Schritt, den nur der religiöse Glaube gehen kann, der Schritt über unsere Welt und Zeit hinaus. Das ist eigentlich die gute Botschaft vom Gericht, dass Gott es am Ende, ganz am Ende, zurecht richten wird, was in dieser Welt gar nicht so gut lief. Und dass er uns auch mit unseren Lebens- und Glaubensentscheidungen zurecht richten will. Wenn wir diese Schritte des Glaubens bedenken, dann war das bisher immer unser Beitrag, das Hören, das Suchen, das Entdecken und Ergreifen und schließlich der Ausblick auf die Ewigkeit. Paulus bringt noch einen anderen, vielleicht den wichtigsten Aspekt ins Spiel. Doch zunächst der Zusammenhang. Der Zusammenhang ist, wie kann man die Grundbotschaft des Paulus, wir sind von Gott geliebt, absolut, bedingungslos, er nennt das gerechtfertigt, wie kann man das Leben in dieser Welt mit unseren Gefühlen, wie sie sind? Denn da sind wir normalerweise nicht von Liebe und Gottergebenheit immer durchflutet. Deshalb sagt er ab dem 5. Kapitel, haltet Frieden mit Gott. Inmitten der Bedrängnis, auch inmitten eurer Fehlerhaftigkeit, eurer Sünde. Und dieser Gott, der kommt nur, wenn ihr euch ihm im Vertrauen ausliefert und vor den Schmerzen, vor dem Dunkeln, vor dem, was weh tut in eurem Leben, nicht flieht. Das nennt er dann Verherrlichung des Leibes, dass unser Leib in seiner Schwachheit, in seiner Vergänglichkeit an den Geburtswehen der ganzen Schöpfung teilnimmt. Alles Neue wird durch Schmerzen geboren. Das ist seine erste Botschaft. Seine zweite Botschaft, dass auch unser Geist, der begrenzt und schwach ist, dass auch unserem Geist der Geist Gottes sozusagen von oben zu Hilfe kommt. Auch da hilft Gott unserer Schwachheit auf, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und deshalb ist die Form des Glaubens, zu der das Gerechtfertigtsein ermutigt, die Hoffnung. Und zwar die Hoffnung hier und jetzt. Und dann setzt er am Ende dieses Gedankengangs, im letzten Drittel des 8. Kapitels hier, einen kleinen Abschluss und sagt am Anfang, wir wissen aber, dass Gott denen, die ihn lieben, die sich auf ihn eingelassen haben, immer zum Guten verhilft. Nicht wie in manchen Übersetzungen alles zum Guten gereicht. Nein, er verhilft zum Guten. Denn da ist schon vorausgesetzt, wir müssen mitwirken. Es ist eine Synergie, die hier zustande kommt, wenn auch die Bedrängnis, auch das Fehlerhafte zum Guten sich wenden soll. Und nun kommt seine entscheidende Begründung, da sie, die Gott lieben, gemäß seinem Ratschluss, seinem ewigen Entschluss, Berufene sind. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung des Glaubens. Du hast mich bei meinem Namen gerufen. Die zuvorkommende, umfassende Liebe Gottes ist die Voraussetzung von dem ganzen Glaubensprozess, den die Gleichnisse schildern. Und nun der große spirituelle und intellektuelle Theologe Paulus entwickelt jetzt als Schriftgelehrter einen sogenannten Kettenschluss, wo sich eins aus dem anderen ergibt wo die ganze Existenz aus dieser Hoffnung zu leben durchdekliniert wird. Denn die er zuvor, Gott, als ihn Liebende erkannt hat, die hat er auch dazu bestimmt, christusförmig zu sein. Das ist ja seine neue Botschaft. Unser Gott hat sich in Christus definitiv als Liebe geäußert. Und an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, sodass der Auferstandene der Erstgeborene von vielen Brüdern und Schwestern ist. Dir aber, so fährt er fort, zur Christusförmigkeit bestimmt hat, das ist ja was Urpersönliches, die hat er auch zur Gemeinschaft der Glaubenden berufen. Glauben können wir nicht allein. Und es ist ein großes Geschenk, ein Schatz, zu einer lebendigen Gemeinschaft zu gehören. Und die er dazu berufen hat, die hat er natürlich auch gerecht gemacht, weil sie auf ihn eingegangen sind. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht, und zwar hier und jetzt in ihrem Leib und ihrem Geist. Zugegeben, Paulus, gerade wenn man ihn so am Sonntag kurz aus dem Zusammenhang vorgesetzt bekommt, ist schwierig. Deshalb muss man es ja wie ein Schulmeister etwas erklären, und ich hoffe, es ist Ihnen deutlicher geworden. Kehren wir zurück zu Salomo und zum Hören, zu dieser Art von nach oben und nach innen hören. Im Grunde sehnt sich jeder Mensch nach einem Lebenskunststück, was eine Art Balanceakt ist. Und dieser Balanceakt heißt, ich bin in meinem Leben, in allem, was ich tue und lasse, ganz bei mir. Ich folge meinem tiefsten Selbst. Und ich bin gleichzeitig im selben Maße, wie ich bei mir bin, über mich hinaus. Bei meinen Aufgaben, bei den Mitmenschen, bei meiner Mitwelt. Im Grunde geht es darum, in unserem Leben und vertieft durch unseren Glauben diesen Balanceakt zu leben. Sei du selbst und sei ganz der Mensch für andere. Amen.